dass die Rechte des Herrn erhoben ist, ist gut, ne? Und dass sie den Sieg behält, also das ist sehr, sehr gut. Und das erinnert uns natürlich an die Geschichte von Mose und Aaron, von Mose, Hur und Aaron haben seine Hände gestützt auf dem Berg, dass er seine Hände auch oben behalten hat, bis der Sieg errungen war. Das ging dann auch schnell an einem Tag. Aber einen Tag lang die Hände oben behalten, ist schon sowas, ne? Und wir lassen die Hände oft zu schnell sinken, stimmt? So, wir behalten sie nicht oben. Der Verstand kommt und sagt, ach komm, was soll das auch? Und du weißt doch, beim letzten Mal hat es auch nicht geklappt und so. Aber der Herr möchte, dass wir unsere Hände aufheben zu seinem Thron. Dass wir sie nicht hängen lassen. An einer Stelle heißt es, dass die Männer an allen Orten heilige Hände aufheben sollen. An allen Orten. Immer die Hände aufheben, ohne Zorn und zweifelnde Überlegungen. Also fort mit dem Zorn und den zweifelnden Überlegungen. Einfach mal die Hände oben behalten. Vielleicht kommt der Kopf hinterher. Und wir können stehen. Manchmal im Gebet treibt es dich aufzustehen und einfach nur eine Haltung einzunehmen. Nicht dich hängen zu lassen, sondern Haltung einzunehmen. Im Gebetskreis haben wir oft diese Bibelstelle aus Sprüche 31 über die tüchtige Hausfrau. Eigentlich steht da die mächtige Frau, nicht die tüchtige. Für alle Frauen, da steht nicht tüchtig, sondern mächtig. Habt ihr das gehört? Das ist eine Revolution. Habe ich euch gerade mal so verraten. Da steht nicht tüchtig, da steht mächtig. Haben die männlichen Übersetzer nicht über sich gebracht, das mit mächtig zu übersetzen. Haben sie tüchtig draus gemacht. Ja. Genau. Und dann heißt es über die Frau, Kraft und Würde sind ihr Gewand. Schön, oder? Und unbekümmert lacht sie dem kommenden Tag entgegen. Ist das schön, oder? Ist das schön. Kraft und Würde sind ihr Gewand und unbekümmert lacht sie dem kommenden Tag entgegen. Ja. Wenn die wüsste, was wir für Probleme haben, ne? Dann würde die das bestimmt nicht tun. Aber sie ist ja auch mächtig und wir sind ja so ohnmächtig. Ja? Das mit der Machtfrage ist sehr wichtig, wenn wir glücklich sein wollen. Amen. Wer hat das Sagen? Wer hat das Sagen? Und womöglich ist dein Leben und womöglich hast du da drin das Sagen. Aber das hat dir ja niemand gesagt. Und jetzt sagen alle anderen, wie dein Leben zu sein hat und was du tun sollst und wie du richtig tickst und so. Und dann bestimmen andere Stimmen dein Leben, aber nicht deine eigene. Aber dein Leben gehört dir. Es ist dir von Gott gegeben und du hast einen Mund und du kannst über dein Leben sprechen, wie es sein soll. Zum Beispiel glücklich. Hast du schon mal gesagt? Mein Leben sei glücklich. Ja, aber. Ich weiß schon, da stehen alle Ja-Abers auf wie eine Meute wilder Hunde, die loskläffen, wie kannst du das sagen, dass du auf einmal glücklich sein willst? Geht ja gar nicht. Wir haben hier sehr gute Argumente, warum das also auf gar keinen Fall sein kann. Und allen diesen Stimmen zum Trotz sagst du, aber ich sage, ich will glücklich sein. Ich meine, ihr könnt ja alle eine andere Meinung haben, aber ich sage, und das ist sehr wichtig. Das bringt uns zurück zum Anfang der Schöpfung, als der Mensch geschaffen wurde. Und Gott hat alle Dinge einfach gesprochen. Gott sah das Tohuwabohu, die Erde war wüst und leer. Vielleicht ist ja auch das ein oder andere Leben hier relativ wüst und leer. Aber über diesem Tohuwabohu und diesem Chaos schwebte der Geist Gottes. Hat er Angst vor Chaos? Vor deinem womöglich? Ja, mein Chaos ist so unheilig. Ja, eben deswegen muss der Heilige Geist ja auch kommen, damit dein Chaos geheiligt wird. Heiliges Chaos ist viel besser wie unheiliges. Und der Heilige Geist hat überhaupt keine Scheu davor, in dein Chaos zu kommen. Sehr wichtig für uns zu wissen, der Geist wird ausgegossen über alles fromme Fleisch. Steht ja da, ne? Der Geist wird ausgegossen über alles, und dann kommt dieses Wort, das Christen ungern aussprechen, über alles Fleisch. Nee, jetzt. Na gut, es steht da bei der Pfingstpredigt, man kann das nicht so übergehen, ne? Das ist so eine zentrale Stelle in der Bibel. Und da wird der Geist jetzt ausgegossen über alles Fleisch. Und dann werden dieses Fleisch, dann werden die Träume haben und dann werden die Gesichter haben und dann werden die Weissagen. Und wenn dir mal Nicht-Christen ihre Träume erzählen, wirst du staunen, wie viel Geist da drin ist manchmal. Und du denkst dir, nee, jetzt, das hast du wirklich geträumt. Und dann könntest du diesem, von dem du nicht erwartest, dass er göttliche Träume hat, die Träume erklären. Wäre gut, ne? Ja, der Geist wird ausgegossen über alles Fleisch. Und dann, ja, ändert sich alles. Er kommt in das Chaos. Und wenn du Chaos hast, wenn du Probleme hast, heilige sie doch. Übergib sie doch dem Heiligen Geist, rufe ihn doch und sag, ich will, dass du in mein Chaos kommst und eine Ordnung hineinbringst. Der Heilige Geist hat in das Chaos am Anfang eine Ordnung gebracht, nämlich er hat daraus ein Paradies gemacht. Ich meine, das ist mehr, als dass man gerade irgendwie über die Runden kommt, ne? Dass man gerade so überlebt, dass man gerade noch mal wieder einen Tag geschafft hat. Sondern das war also schon ganz anders, ne? So, der Heilige Geist liebt es, aus Chaos Paradiese zu machen. Ich meine, das ist für uns schon hoffnungsvoll, ne? Und wir können ihn rufen, wir können sagen, komm Heiliger Geist, komme über dieses totale Chaos, komm über diese Krankheiten, über all dieses, was so mächtig aussieht und mich so bedroht und mir die Freude nimmt. Komme doch da hinein. Soll doch das Chaos mit dem Geist gefüllt werden. Die Dämonen machen das auch so, ne? Die Dämonen fahren irgendwo hinein und dann ist das besessen von denen. Aber vielleicht kann der Heilige Geist auch in die Dinge hineinfahren und dann werden die heilig besetzt, sagen wir mal so. Die hässlichen Worte wollen wir ja nicht gebrauchen, ne? Aber das ist so und wir sind darin oft zu nachlässig und wenn wir glücklich sein wollen, brauchen wir den Geist, der da hineinkommt und das Chaos aufräumt und aus dem Chaos ein Paradies macht. Amen. Hast du mit Chaos zu tun? Ich meine, nicht bei dir, da bist du bestimmt schon durch. Aber bei den anderen, dann kannst du doch einfach sagen, Heiliger Geist, komm in das Tohuwabohu. Komm da drüber und lass uns mal da drüber gute Dinge sagen. Zum Beispiel, es werde Licht. Ist das gut oder ist das gut? Ich meine, es werde Licht ist einfach fantastisch, oder? Das können wir doch immer tun. Das ist der Anfang des Anfangs, dass das Licht eingeschaltet wird. Es werde Licht. Und wir können über all diese Finsternis und all das können wir sagen, es werde Licht. In meinem Haus. In der Beziehung mit meinen Kindern. Mit, weiß ich denn was, alles. Es werde Licht. Und das ist sowas von biblisch. Also wir können das wirklich tun. Es heißt auch im Neuen Testament, Gott ruft die Dinge, die nicht sind, dass sie werden oder als wären sie. Also er ruft das, er sieht das Chaos, er sieht das alles, was wir ihm vorjammern. Okay. Aber dann müssen wir darüber Worte finden. Gott macht alles durch sein Wort. Er spricht es, er sagt es. Und dann kommt es auch. Dein Verstand fragt sich ja, aber wie soll das kommen? Das ist aber nicht die Frage. Es ist nur wichtig, dass es kommt. Amen. Das ist so ein wichtiges, total wichtiges Prinzip. Der Verstand weiß nicht, wie der Himmel die Probleme löst. Der wird es auch nie wissen. Auch wenn du 100 Jahre Christ bist, weiß dein Verstand immer noch nicht, wie das jetzt funktioniert. Aber wichtig ist, dass es funktioniert. Und dass wir den Geist rufen und der wird eben, der kennt auch die ganzen Vielschichtigkeiten dieser Probleme und was alles damit zusammenhängt, der weiß, wie man aus einer Wüste ein Paradies macht. Wir werden das nicht herausfinden. Wir können aber sagen, wir wollen es. Ich will es. Ich meine, wenn man mich fragen würde, würde ich sagen, ich will das. Welche Autorität auch immer ich habe, ich weiß es nicht genau, aber ich sage, so soll es sein. Heute. Heute sei Licht. Heute sei Paradies. Amen. Die ganze Gemeinde sagt, na, das muss ich mir aber nochmal überlegen. Das habe ich hier in meinen Notizen, die ich im Leben nie nachlesen werde, wie alle anderen Notizen auch nicht. Entschuldigung. Und ja, ihr Lieben, es ist eine Kooperation zwischen uns und Gott. Amen. Er macht das nicht ohne unseren Mund. Er legt sein Wort in unseren Mund. Und wir sagen es eben einfach. Ich habe dieses Buch geschrieben, mein letztes, neuestes Buch, Death Valley, im Tal der deutschen Knochen. Da sind Skelette drauf, ist wieder ganz unchristlich, geht eigentlich nicht. Aber es ist ja in Anlehnung an Hesekiel 37. Und in Hesekiel 37 ist der Prophet in diesem Tal voller Knochen, voller Gebeine. Schöne Vision, ne? Ob das wohl von Gott ist, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich werde die Ältesten fragen. Ich habe ein Tal voller Knochen gesehen. Was sagt ihr dazu? Ja, naja, wahrscheinlich werden sie dir sagen, das kann gar nicht von Gott sein. Aber es war eben dann doch von Gott. Ne? Jetzt ist es ja in der Bibel, wie ich manchmal zu sagen pflege. Vorher war es nicht drin, danach war es drin. Vorher war es nicht biblisch, dann war es biblisch. Jetzt ist es in der Bibel, man kann auch Knochentäler sehen. Gut, er hat die Knochen gesehen und Gott sagte, werden diese Knochen wieder leben? Und natürlich hat der Verstand von Hesekiel gesagt, no way. Das geht ja gar nicht. Ich sehe hier ein Meer von Knochen, die sind alle sowas von tot. Und das also, ja, geht gar nicht. Ist aus und vorbei. Und Gott hat ihm dann gesagt, Hesekiel, sprich zu den Knochen. Naja, wieder zu den Ältesten, also die Vision ist weitergegangen. Ich soll jetzt zu den Knochen sprechen. Aha. Die werden dir bestimmt gut zuhören. Ne? Wir haben ja auch Ohren. Wenigstens laufen sie nicht weg. Das ist ein sehr guter Einwand. Kein Entkommen. Ja, und jetzt fängt er tatsächlich an, zu diesen Knochen zu sprechen. Ihr Knochen, hört das Wort des Herrn. Ihr sollt leben. Ihr sollt gar nicht tot sein, ihr sollt leben. Der Befund ist ja, dass Gott sagt, das ist mein ganzes Volk. Dieses Tal voller Knochen ist mein ganzes Volk. Sie sind sehr tot. Ja, kann man denn Gottes Volk sein und tot sein? Yes. Naja, also, aber die sind doch bestimmt bekehrt und überhaupt, wie kann denn, das geht doch gar nicht, dass die tot sind, doch. Aber ich meine, immerhin sagt auch Jesus zu einer Gemeinde, du hast den Namen, dass du lebst und bist tot. Kein guter Zustand. Aber man kann sich dran gewöhnen. Und die Knochen könnten meinen, es geht nur darum, gute Knochen zu sein. Weil ich sehe auch nichts anderes als Knochen. Alle anderen sind ja auch Knochen. Ich falle noch aus der Reihe, wenn ich irgendwie hier lebendig werde. Ne? Dann sind die unzufrieden mit mir. Ne? Und sagen, was machst du denn? Hallo? Wir sind hier alle tot. Sei bitteschön auch tot. Ne? Also wenn du zu uns gehören willst, sei bitteschön tot. Ne? In unserer Gemeinde ist man tot. Ich meine, hallo? Ja, naja, also genau. Ernste Dinge witzig gesagt, ne? Aber jedenfalls, Hesekiel sollte jetzt anfangen zu sprechen. Ich weiß nicht, wie das für ihn war. Und ich habe in diesem Buch, hat Gott mich da mitgenommen, auch zu diesem Tal. Und ich stand da vor diesem Knochen und dieser Trockenheit und diesem Wind. Und es war unmöglich zu sprechen überhaupt. Und ich habe da irgendwie losgekrächzt, ihr sollt leben. Und die Tränen liefen mir und der Staub. Aber in dem Moment, wo ich angefangen habe, zu den Knochen zu sagen, dass sie leben sollen, kamen Engel an meine Seite und haben mir geholfen. Wann helfen uns die Engel? Wenn wir anfangen. Wir fangen an, ganz schwach. Dann kommen die Engel dazu und sagen, ja, das unterstützen wir. Wir helfen dir. Wir werden deine Stimme stärken. Wir werden deine Haltung stärken. Wir werden dir Kraft und Würde umlegen. Wir werden dir Hilfe geben. Ist das gut? Oder ist das gut? Es ist sehr gut. Manchmal wollen wir, dass die Engel alles übernehmen oder wir wissen auch nicht so richtig, was die überhaupt machen und so. Jedenfalls sind sie uns gesandt, uns zu unterstützen. Stimmt's? Die Engel unterstützen uns. Worin unterstützen die uns? Indem, dass wir mit Gott in Übereinstimmung kommen und sagen, wie es auf Erden sein soll. Es ist nämlich dem Menschen gegeben, dass er über die Erde herrschen soll. Es ist nicht den Umständen gegeben und dem Chef auch nicht. Und ich weiß nicht wem. Es ist uns gegeben. Und jeder von uns hier vertritt ja eine Welt, ne? Ein Leben, eine Familie, eine Geschichte, einen Weg, eine Gemeinschaft. Jeder, ich in deiner Welt lebe nicht ich, aber du lebst in deiner Welt. Und in dieser Welt habe nicht ich das Sagen, es ist ja deine. Aber du hast etwas zu sagen. Und der Teufel will natürlich uns zum Schweigen bringen, ne? Dass wir den Mund halten und nicht sagen, was wir wollen und nicht sagen, wie es sein soll. Und dann passiert nichts. Dann bleibt das Chaos bestehen und diese Mächte und Gewalten werden weiterhin das Sagen haben und alles bestimmen und wir werden jammern und die werden herrschen und ja, und so geht die Welt zum Teufel. Eigentlich, weil die Gemeinde zu passiv ist, stimmt's? Eigentlich, weil wir zu passiv sind. Und damit wir aus dieser Passivität rauskommen, muss uns klar werden, wir haben die Verantwortung. Wir haben die Verantwortung. Da ist die Antwort drin. Wir reagieren auf das, was wir sehen. Wir sprechen darüber. Ich sehe das und ich sage darüber dieses und ich sehe jenes und ich sage darüber jenes. Und das ist ein heiliger Dienst, Amen. Das ist ein heiliger Dienst. dass wir unseren Mund aufmachen und wir sagen über Dinge, wie sie sein sollen. Gottes Wille ist das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. Und dein Wille, ist er nicht zufällig das Gleiche? Oder willst du nicht das Gute? Ja, klar. Also wir sind uns mit Gott nicht uneinig. Ne? Also wenn wir das Gute wollen und das Gute sagen, ja. Und das Wohlgefällige, wie wäre es denn schön? Das muss uns inspirieren, das muss unsere Synapsen hier in Gang bringen, das muss unsere Fantasie irgendwie anfeuern, dass wir wieder irgendwie darüber träumen, wie wäre es denn, wenn es schön wäre, wenn es gut und wohlgefällig wäre und vollkommen. Und das Wort, das griechische Wort vollkommen ist nicht perfekt, sondern reif. Reif. Wie wäre, wenn die Sache reif wäre? Fruchtbar. Und darüber müssen wir träumen, darüber müssen wir nachsinnen im Gebet. Jesus, zeig mir, dieser Tag heute, was ist denn das für ein Ding? Natürlich, mein Kopf hat den Tag schon berechnet. Und die Berechnung ist, der wird heute sein, genau so, wie er gestern war. Das ist die Berechnung. Die Maschine rechnet aus dem, was war, errechnet sie das heute. Das ist keine Inspiration, das ist nur eine Berechnung. Der Gottesdienst wird heute so sein, wie der Gottesdienst davor. Und wer sagt, dass das so sein muss? Ja, wer eigentlich? So, jetzt will der Heilige Geist kommen und er will dich inspirieren und er will dir zeigen, ein Gottesdienst könnte der Himmel auf Erden sein. Er könnte das Paradies ins Spiel bringen. Der könnte sehr schön sein. Der könnte ja irgendwie die Leute alle aufheben. Der könnte ja Kraft reinbringen. Dass es allen besser geht. Wäre das gut? Glaubt ihr, Gott hat was dagegen? Ich weiß ja nicht, ob das Gottes Wille ist, dass es allen besser geht. Ich weiß das nicht. Ich muss zu den Ältesten gehen. Liebe Älteste, jetzt habe ich folgenden Gedanken. Ich dachte, vielleicht will Gott, dass es allen besser geht. Ist denn das wohl von Gott? Ja. Die Ältesten, oh nein, da kommt er wieder. Sondern wir könnten das einfach tun, oder? Natürlich, der Feind kommt und sagt, ja, aber wer bist du? Wer bist du schon? Ich meine, du bist hier das kleine Licht. Du bist ja nicht die Ältesten. Und du bist ja nicht dies und du bist ja nicht das. Die betonen immer, was du alles nicht bist. Und der Heilige Geist betont immer alles, was du bist. Du bist gesegnet. Du sollst ein Segen sein. Du kannst sagen. Du bist berufen, du bist geheiligt, du bist erlöst, du, alles du. Auf welche Ältesten willst du warten? Die haben ihren eigenen Business, über den die sprechen müssen. Und außerdem gehört denen die Gemeinde ja auch nicht. Wir sind ja die Gemeinde, die gehört uns allen, wir sind sie ja. Wir sind ja die Gemeinde, wir Menschen, wir sind sie ja. Können wir nicht darüber sprechen? Ja klar können wir darüber sprechen. Zum Beispiel das Gute. Ich habe festgestellt, dass manche Christen nicht mehr in der Lage sind, Gutes zu sprechen. Die machen den Mund auf und es kommt nur Schlechtes raus. Es ist unglaublich. Nur Furcht und Zorn und nur Gelästere und der und die und das und jenes und pah. Diese würden doch besser schweigen. Aber wenn dir das Gute, wenn du wirklich, wirklich das Gute sehen willst, dann sprich. Das ist wichtig. Du willst es, dein Herz ist dahinter, dein Wille. Du willst es, eine Sehnsucht danach, ein Verlangen. Es soll wunderbar sein. Und wenn das dahinter ist, wenn so Die Bibel sagt, wenn wir etwas bitten, und das ist so mit ganzem Herzen, ganzer Seele, aller Kraft, ganzem Verstand, so ganzheitlich würden wir sagen, das ist sehr mächtig. Das ist einfach sehr mächtig. Und du kannst das tun. Du kannst über die Schule deiner Kinder sprechen. Du kannst sagen, wie du es willst. Du kannst über alle Dinge sagen, wie du das willst. Und wenn du vom Weg abirrst, du kannst einen Deal machen mit dem Heiligen Geist. Und du kannst sagen, ich werde ganz freimütig sprechen, falls ich mich echt hier verplappere, falls ich mich echt irgendwie hier vom Weg abkomme, dann tipp mir mal auf die Schulter und sag, jetzt ist halt mal, wir kommen wieder zurück in die Spur und ja. Weil wenn du das kontrollieren musst, wenn du immer alles kontrollieren musst, wird das alles nie passieren. Die Sicherheit im Reich Gottes ist nicht durch Kontrolle, sondern durch Vertrauen. Durch Vertrauen, sehr wichtig. Es ist nicht durch Kontrolle, sondern durch Vertrauen. Und natürlich an dieser Stelle muss man wie immer zu Psalm 8 gehen. Psalm 8. Habt ihr den auch in eurer Bibel? Psalm 8? Der kommt nach dem 7. Ich versuche ihn mal zu finden. Psalm 8. Man kann nicht müde werden, immer auf das Gleiche hinzuweisen. Und das geht so wunderbar los. Herr, unser Herr, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde. Wie auf der ganzen Erde. Ich sehe hier nur Mord und Totschlag und Chaos und Krankheit und Gift und weiß ich nicht, ich sehe nichts von Herrlichkeit. Ja, weil du es nicht siehst. Das ist nicht, weil das nicht da ist, sondern weil du es eben nicht siehst. Du hast ja auch noch nie gesagt, ich will Augen haben, um zu sehen. Ich will Augen, um zu sehen. Ich will die Herrlichkeit sehen. Ich habe im Krankenhaus gearbeitet, wisst ihr, viele von euch schon, Krankenhaus, und da sind dann die ganzen Kranken, wie das der Name schon sagt, und ja. Und da ist das ganze Elend und da ist irgendwie, ne, das Sterben und. Und ich frage den Herrn, und wo bist du denn? Und ich musste schon eine Zeit lang fragen, Herr, gib mir Augen, dich da zu sehen. Aber dann kam es. Und auf einmal konnte ich ihn dort auch sehen und wahrnehmen. Und zwar den ganzen Dienst über. Das ganze Ding wurde heilig. Das wurde irgendwie, das wurde eine geistliche Erfahrung. Das war auf einmal, ja, dass der Herr sagte, okay, dann wollen wir mal hier in das Chaos mal ein bisschen Paradies bringen. Und die Kranken waren, also das war schon gut, ne? Du könntest doch sagen, ich will, dass es allen besser geht. Und es ging allen besser. Und der Verstand sagt, nee, das glaube ich nicht. Denn wie soll denn das passieren? Und wie soll man das messen? Und wie soll man das kontrollieren? Und der Geist sagte, nee, nicht kontrollieren, vertraue. Vertraue. Wir machen das, dass es allen besser geht, auch dem Personal. Und dann tatsächlich kam es so und es ging allen besser. Und ich war wie ein Träumender, ne? Aber in mir drin war das alte Programm. Alles schwierig, alles ist so, alles ist nur so. Das ist so eingespurt. Und gegen dieses Programm stehen wir auf und sagen, ja, 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 da ist das Programm. Und ich weiß, dass das gar nicht geht und dass das schon 100 Jahre nicht so ging. Aber ich will, dass es jetzt so wird. Und warum nicht? Schaut hier, wie herrlich. Wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde, der du deine Hoheit gelegt hast auf die Himmel. Aus dem Mund der Kinder und Säuglinge hast du Macht gegründet. Muss man auch mal nachfragen, ne? Um deiner Bedränger willen, um zum Schweigen zu bringen den Feind und den Rachgierigen, um zum Schweigen zu bringen den Feind. Also es gibt schon welche, die sollen aufhören zu reden. Andere aber sollen reden. Goliath, ne? Das ist immer das Paradebeispiel, ne? Goliath, das ganze Heer Gottes ist wie gelähmt vor Goliath, der da mächtig hervortritt und allen mal erzählt, was für Memmen sie sind. Jeden Tag kam er morgens pünktlich zur Sendung, zur Sendezeit, hört mir alle zu, Goliath Radio, ihr seid, wie ihr ja schon wisst, alle Memmen. Auf Wiedersehen, euer Goliath. Abends das gleiche Programm. Wieder tritt er hervor, alle hören zu, ihr seid aber auch wirklich voll die Loser. Und am nächsten Morgen wieder, Programm an, ihr Memmen. Ihr habt nichts drauf, habt ihr noch nie gehabt, euer Goliath. Und so ging es 40 Tage lang und die immer gehorsam. Angetreten, sich die Dusche abgeholt, die Message abgeholt, ihr Loser. Dann kam David. Und David hatte den großen Vorteil gehabt, er hat nicht 40 Tage lang den Sender gehört. Ne? Der wusste also noch gar nicht, dass er die Memme ist und der Loser ist. Die anderen wussten das. Und der kommt und ist völlig überrascht. Ja, was ist denn hier los? Und die Loser und die Memmen waren sowas von erzürnt über ihn. Oh, was kommst du hier und willst du? Und wir wissen überhaupt, dass du die Obermemme bist. Und die redeten wie Goliath. Sie redeten zu David genau wie Goliath. Und was willst du überhaupt? Und du hast überhaupt nichts drauf. Geh nach Hause mit deinen Kuchen und kannst auch hier lassen. Aber geh jedenfalls nach Hause und ja. Und so ging das, aber David war, er hat das sich alles nicht angehört. Gott musste jemanden von außen bringen, jemand, der das alles gar nicht gehört hat. Und der sah die Sache ganz anders und in ihm stieg die Empörung hoch und er sagt, wir müssen doch mal eine Antwort geben, diesen Goliath. Und er sagte, du kommst gegen mich hier mit der Waffe und mit allem, aber ich komme gegen dich mit dem Namen des Herrn. Puh. Aber ich komme gegen dich mit dem Namen des Herrn. Wollen wir mal sehen. Und das Erste, was David gemacht hat, als der Riese am Boden lag, er hat ihm den Kopf abgeschlagen, damit das Gerede aufhört. Das Gerede war aus, das ganze Heer, wie von einem Zauber erwacht, steht auf und erinnert sich, wir sind ja eigentlich ein Heer. Genauso könnte eine Gemeinde aufwachen. Oh, wir sind ja eigentlich die Gemeinde. Das haben wir ja ganz vergessen. Wir haben gar nicht mehr gewusst, wir sind ja eigentlich, wir sind ja die, die das Sagen haben. Und dann, ja, und dann sind die Kriegsgeschrei und haben hier die große Beute eingeholt. Haben David nach Hause geschickt. Mit dem konnten sie immer noch nicht wirklich was anfangen. Und so ist das manchmal. Gott schickt dich vielleicht wohin? Und er sagt, geh hin und sag, ein paar Worte, kannst du wieder gehen. Reicht. Die können das nicht sagen. Du kommst von außen, du kannst es sagen. Viele Leute, die in der Krise sind, können bestimmte Dinge nicht sagen. Sie können das einfach nicht sagen. Sie bringen das nicht über sich. Sie haben die Kraft dazu nicht. Sie sind wie gelähmt. Aber vielleicht schickt Gott dich hin und sagt dann, okay, geh du hin. Sei David. Geh du hin. Und mach eine Ansage. Und dann kannst du auch wieder gehen. Mach dir nichts draus, wenn die das nicht verstehen. Aber wenn du nachher hörst, die haben gewonnen, weißt du ja Bescheid. Das hast du gut gemacht. Hat dich ein paar Kuchen gekostet, aber ist okay. Ähm. Und jetzt hört hier, geht das natürlich wunderbar weiter in diesem Psalm, Psalm 8. Wenn ich anschaue deine Himmel, deiner Fingerwerk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du an ihn denkst, und des Menschen Sohn, dass du dich um ihn kümmerst? Denn du hast ihn wenig geringer gemacht als Engel, mit Herrlichkeit und Pracht krönst du ihn. Mit Herrlichkeit und Pracht krönst du den Menschen. Seid ihr Menschen? Es könnte ja sein, dass hier die Rede von uns ist, weil wir ja zufällig die Menschen sind. Und was hier steht, du hast ihn wenig geringer gemacht als die Engel, da habe ich in dieser Elberfelder Bibel die Anmerkung, dass da Elohim steht. Eigentlich steht da wenig geringer als Gott. Mit Herrlichkeit und Pracht hast du ihn gekrönt. Und jetzt hört. Es geht hier nicht um andere, ne? Es geht um uns. Du machst ihn zum Herrscher über die Werke deiner Hände. Alles hast du unter seine Füße gestellt. Wie viel?
Alles.
Naja, das ist ein bisschen dick aufgetragen. Alles? Alles unter seine Füße? Das heißt, das ist nicht über dir, sondern unter dir. Das beherrscht nicht dich, sondern du beherrschst das. Das gängelt nicht dich, sondern du gängelst das. Das ist ja alles andersrum, wie wir gewöhnt sind. Ich finde, das klingt ganz nach dem Reich Gottes, wenn alles immer genau andersrum ist, wie wir das so gewohnt sind. Wir haben so eine Opfermentalität. Ja, wer bin schon ich? Ja, du bist mit Herrlichkeit und Pracht gekrönt und übrigens sind alle Dinge unter deinen Füßen. Was? Wer? Ich? Ich bin doch nur, weiß ich nicht, das Huhn Gerda. Ich kann da überhaupt nichts außer gackern. Ja, der Feind sagt Amen, ganz genau. Du hast es echt nicht drauf, du Loser. Du weißt ja, ne? Also mit dir, ich meine die anderen, okay, aber mit dir ist nun wirklich kein Start zu machen. Bei dir funktioniert das nicht. Bei den anderen, da geht das. Die sind irgendwie eben anders. Aber du bist ein Sonderfall. Da haben wir schon drüber geredet. Bei dir ist das alles ein bisschen anders. Ne? Das sagt der Teufel jedem. Jedem Einzelnen sagt er diese Geschichte. Du bist der Sonderfall. Und bei dir ist es leider ein bisschen schwieriger wie bei den anderen. Und die anderen, ja klar, die erleben die Liebe Gottes in jedem Gottesdienst. Aber du, ich meine, es hat schon seine Gründe, dass du eben nicht. Goliath lässt grüßen. Muss man nicht mit Gott verwechseln. Das tun wir leicht. Gut. Solange wir uns weigern, Menschen zu sein, wie sollen wir glücklich sein? Solange wir uns weigern, dass wir die sind, die von Gott geschaffen sind, in seinem Bild, um zu sein, wie er ist, um es so zu machen, wie er es eben macht. Ne? Wir sind ja seine Kinder. Wir müssen gar nicht das wie Goliath machen, wir müssen nicht Goliaths Kinder werden. Wir sollen ja Gottes Kinder sein. Wir richten uns nach ihm. Und wenn er sagt, okay, ich habe dir einen Mund gegeben und du kannst mal sagen, wie es sein soll, mach's doch einfach. Das geht vielleicht auch sehr, sehr naiv los und das ist am Anfang ist das ganz, ganz einfach und so. Herr, ich möchte, dass heute an diesem Tag meine Familie Spaß hat. Wäre das gut? Ja, ich meine, es wäre schon gut, ne? Du könntest es sagen. Aber wenn du es nicht sagst und du stehst auf und das Programm hier hat schon berechnet, dieser Tag wird genauso wie der Tag gestern. Du müsstest auch eigentlich nicht aufstehen. Du könntest einfach tot sein und morgen aufstehen. Aber dann wird es ja wieder genauso sein. Wofür lebst du überhaupt? Fragst du dich auch. Ne? Ja. Aber wir leben in seinem Namen. Wir leben in seinem Namen. Und wir sind Diener des Lebens. Wir wollen das Leben wachrufen. Wir wollen zu den Knochen sagen, ihr Knochen, hört mal zu. Auch wenn ihr mir gar nicht antwortet. Aber ich sage, ihr sollt leben. Sollt ihr eben. Wie das geht, weiß ich auch nicht, aber es ging, der Geist kam. Der Geist Gottes kam, er brachte eine neue Atmosphäre, einen frischen Wind, brachte der in dieses Tal, in dieses Wüstental, und mit diesem frischen Wind kam neue Hoffnung. Ist Hoffnung gut? Oh, Hoffnung ist die Sache überhaupt. Die Sache überhaupt. Also wenn es euch gelingt, in jemandem Hoffnung zu wecken, dann habt ihr gewonnen. Dann habt ihr schon gewonnen. Das ist ein sehr mächtiger Faktor, habe ich im Krankenhaus immer wieder gesehen. Wenn es mir gelungen ist, auch den Todgesagten Hoffnung zu machen, die gingen wieder aus dem Krankenhaus. Und die Hoffnung in ihnen ist wie ein Licht, das angezündet wird in der Dunkelheit. Und auf einmal hat diese Hoffnung ist voller Glauben. Vielleicht könnte auch alles anders sein, als mir gesagt wurde. Vielleicht könnte alles auch ganz anders sein, als ich die ganze Zeit geglaubt habe. Vielleicht habe ich mich geirrt. Und ich muss nicht sterben, sondern ich könnte leben. Die Sache mit dem Du sollst leben ist richtig wichtig. Ne? Richtig wichtig. Wir als Christen, wir sind im Dienst des Lebens und nicht im Dienst des Todes. Wir dienen dem Leben. Jesus sagt, ich bin gekommen, damit ihr das Leben habt. Und das im Überfluss. Überfluss ist gut. Darf man als Christ auch Überfluss wollen? Ja, das steht ja da geschrieben. Also okay, wir können ein bisschen mehr wollen, als nur, dass es zum Überleben reicht. Wir können wollen, dass unser Becher überfließt. Warum geben wir uns mit einem Fingerhut zufrieden? Das ist wie mit unseren Abendmahlen. Da haben wir diese ganz kleinen Pinnchen, so klein sind die. Und dann sind sie nur halb voll. Und das ist dann das Abendmahl. Und dann, ich meine, auf die Idee, dass da irgendein Überfluss ist, kann man dabei gar nicht kommen. Ne? Und dann das winzige Stückchen Brot. Und dann voller Demut brichst du noch einen Krümel davon ab. Ja, so ist das. Wir haben ja so wenig. Ne? Von daher, schafft euch mal größere Kelche an. Und gießt nach. Und wenn es nicht leer ist, sagt ihr, liebe Leute, was habt ihr getan? Ihr sollt trinken, nicht nippen. Meint ihr, bei dem echten Abendmahl haben die da so ein, weiß ich nicht, also das war bestimmt ganz anders. Ja. Es war ein Fest, das Abendmahl war eine Feier, sich zu verbünden. Ne? Wir machen gemeinsame Sache, ihr und ich und ich und ihr. Wir schließen einen neuen Bund, hoch die Becher. Ja, das macht man so, wenn man so einen Bund schließt. Ne? Also so da irgendwie so eine Andeutung. Da kommt man gar nicht auf die Idee, dass es um den Bund geht. Ne? Und es ist ein Bund des Lebens, der geschlossen wird. Wir zusammen, wir werden den Tod konfrontieren. Ja, also ich meine, das ist ja mal, ne, da muss man schon ein Ritter werden. Ne? die Tafelrunde. Wir tun uns zusammen. Wir werden den Tod konfrontieren und zurückdrängen. Wir werden das Leben bringen. Wir werden sagen, in das ganze Sterben da hinein, Schluss damit. Wir sagen, dass alles soll lebendig werden. Wie wäre das? Das klingt anstrengend. Ja, also du... Ehrlich, also um ein Segen zu sein, braucht es auch Kraft. Ne? Um eine Stimme zu haben, brauchen wir Kraft. Erhebe deine Stimme. Ja, ich habe keine Kraft dafür. Also da können wir um Kraft beten, dass wir unsere Stimme wiederfinden, dass wir wieder sprechen können. Also nicht widersprechen, sondern wieder sprechen können. Und wir können mit den ganz einfachen Sachen anfangen. Es werde Licht. Es sei heute Freude. Das Reich Gottes ist Gerechtigkeit, Frieden und Freude im Heiligen Geist. Kannst du das einmal sagen über dein Dings? Es sei Gerechtigkeit und es sei hier Frieden und es sei hier Freude. Kannst du über deine Ehe ja mal sagen? Nein, das soll mein Ehepartner tun. Herr, Herr, bring ihn dahin. Dann werde ich es unterstützen. Also besser, du wartest nicht, sondern du fängst damit an. Du sagst, das ist, was ich will. Gerechtigkeit, Frieden, Freude. Und warum denn nicht? Steht doch im Wort. Ja. Also dieser Geist der Passivität ist unser Gegner. Ha? Wir sind wirklich wie dieses Heer von Saul, ne? Wie dieses gelähmte Heer, das da steht vor diesem Goliath und sich zutexten lässt und einfach nur gelähmt ist und so lange gelähmt ist, bis es nicht mehr weiß, dass es ein Heer ist. Und so macht der Teufel das. Er text dich zu, bis du nicht mehr weißt, wer du bist. Und bis du unbedingt vergessen hast, dass in Wahrheit du das Sagen hast. Niemand anderes. Aber wenn du nicht redest, sind sofort andere Stimmen bereit. Ja, dann reden wir. Wenn du darin passiv bist, sofort sind andere Mächte da und sagen, okay, du lässt es liegen, dann nimm's ich. Du schweigst, dann reden wir. Du legst die Hand nicht drauf, dann legen wir die Hand drauf. Du willst nichts, ja, dann wollen wir was. So, genau so ist das. Wir können uns überhaupt keine Passivität erlauben. In Wahrheit. Überhaupt nicht. Nie. Das ist Entscheidung. Schluss mit der Passivität. Wir können nicht warten. Warum sollen wir auf die Erweckung warten bis morgen? Warum nicht heute? Wir haben doch nur heute. Ich habe das immer wieder gelesen in Könige und in den Chroniken und so, die Geschichte von Israel. Und das ist immer wieder diese Geschichte, dass die dann von den Feinden wurden, die dann bedrängt und von den Feinden wurden sie dann da irgendwie ausgeplündert. Und das ging dann 30 oder 40 Jahre so. Da schrien sie zu dem Herrn. Und ich habe mir gedacht, ja, ich meine, hätten auch 10 Jahre eher anfangen können. Nein, sie blieben in ihrer Ausplünderung passiv sitzen, 30 Jahre, 40 Jahre, dann endlich haben sie sich aufgerafft, zu dem Herrn zu schreien, der sie sofort gerettet hat. Also es ist total krass, ne? Und du liest diese Zahlen, 20 Jahre, 30 Jahre, 40 Jahre, also immer wieder unglaublich, ehe sie irgendwie ihren Mund aufgetan haben und sie haben geschrien zu dem Herrn. Es gibt einen Psalm, da heißt es, und sie schrien zu dem Herrn. Er rettete sie aus allen ihren Nöten. Und da schrien sie zu dem Herrn und er heilte alle ihre Krankheiten. Und da schrien sie zu dem Herrn und er hat sie nach Hause gebracht aus ihrer Wüste und ins Haus. Und also immer, wo man denkt, ja, könnten wir nicht mal schreien zu dem Herrn? Ja, unser Gebet ist still. Wir machen das ganz so inwendig, so diese stille Innere, von der man nichts sieht im Außen. Ja, das funktioniert nicht. Ne? Wir müssen unsere Stimme wiederfinden. Hast du eine? Du hast eine Stimme. Es kann dir auch niemand abnehmen. Da kann auch der größte Prophet kommen und der größte Apostel die Hände auf dich legen. Nützt nichts. Dein Mund ist dein Mund, nicht dem seiner. Solange du passiv bist, solange du sitzt und deinen Mund nicht findest, deine Worte nicht findest, nutzt es alles nichts. Ja, das ist ein Betrug. Wir können nicht auf jemanden warten. Wir sind die, auf die wir warten. Wir sind selber die. Ja, da muss nicht einer aus Amerika. Wir sind ja hier. Der geht wieder nach Hause. Weg ist er. Und wir bleiben hier. Uns wurde versprochen, nach dem Konferenz ist alles anders, aber siehe da, wir sind immer noch dieselben. Ne? Ja, und an uns ist es, dass wir neue Worte sprechen. Jesus sitzt auf dem Thron und sagt, schreib's in ein Buch, siehe, ich mache alles, wieder alles, ne? Das ist einfach ziemlich viel, ne? Ich mache alles neu, ohne Ausnahme, alles. Ja, neue Erde, neuer Himmel, neues Leben, neuer Geist, neue Kraft. Neues Jerusalem. Ja, ich mache alles neu. Neues Herz. So, und diese Neuheit, aber es braucht immer unsere Beteiligung, es braucht immer unsere Kooperation mit dem Geist, dass wir sagen, lieber Heiliger Geist, hier ist mein Mund, da ist mein Mund, bitte dein Wort da rein. Und ich will den Widerstand fallen lassen. Wenn du da reinlegst, die Herrlichkeit bricht aus und alles in mir sagt, dann werde ich es sagen, ich werde es trotzdem sagen. Ich werde sagen, Herrlichkeit sei. Lege deine Worte in meinen Mund. Ich will die sprechen, ich will das sagen. Ich will ein Mensch sein. Es ist dem Menschen gegeben, das zu tun. Amen. Es ist unser Menschsein. Wenn wir das nicht tun, sind wir nicht richtige Menschen. Ja, wir sind in so einer Vorläufigkeit, vor Menschen. Aber wenn wir in diese Kraft des Menschseins reinkommen wollen, müssen wir diese Dinge uns anziehen. Uns damit identifizieren, ey, ich kann reden, die Tiere nicht. Ich bin ein Mensch, ich habe Sprache, ich kann es rufen, ich kann es schreien, ich kann es singen, ich kann es verlangen, ich kann es sagen. Und jetzt werde ich es sagen. Ich werde nicht mehr warten, noch 10 Jahre, bis irgendein, weiß ich nicht, Pastor mir erlaubt, meinen Mund aufzumachen. Oder irgendeiner mal sagt, ja, du darfst jetzt auch mal was sagen. Du hast so lange hier gesessen und treu geschwiegen. Heute ist der Tag. Da dürfst du mal was vorlesen. Ja, Goliath lässt grüßen, ne? The Church of Goliath. Da lernt man, dass man eine Memme ist und besser den Mund hält und die Großen reden lässt. Denn wir sind ja klein. Natürlich. Wir sind gar nicht klein, ne? Okay. Ja, ich weiß nicht, wofür habe ich euch das alles erzählt. Das habe ich euch auch alles schon erzählt. Weil wir leider immer noch zu passiv sind. Werdet ihr der Passivität den Krieg erklären? Es wäre sehr gut, das zu tun. Dass ihr sagt, ich will nicht mehr passiv bleiben. Ich will nicht mehr noch ein Jahr lang sitzen und zugucken. Und die Mutter blicket stumm auf dem ganzen Tisch herum. Nein! Ich will das nicht mehr irgendwie da sitzen und zuwarten und hoffentlich wird irgendwann alles besser. Und da wird nichts irgendwann alles besser. Es sei denn, du sagst es. Es soll besser werden. Ich habe gelesen von einer Krankenschwester, die ist jeden Morgen dann, ne, so schrecklicher früher Frühdienst, und die, wo man die Kranken dann da sehr heilsam aus dem Bett wirft. Und dann ist sie da rein und hat dann immer gesagt, und jeden Tag geht es uns etwas besser. Und die Patienten gehorsam. Uns wurde gesagt, es geht uns jeden Tag ein wenig besser. Und dann ging es ihnen jeden Tag ein wenig besser. Das wurde ihnen klar gesagt. Uns geht es jeden Tag etwas besser. Mit Kittel, also überzeugend, ne? Profi. Also hier, die Profis haben gesagt, es darf mir jeden Tag besser gehen. Okay. Ja, es gibt solche Tests, wirklich. Es ist unglaublich. Diese Dinge wirken unglaublich gut und direkt. Direkt. Aber so Schwestern werden entlassen, weil die sind schlecht fürs Geschäft. Für Testzwecke holt man die nochmal herbei, um zu wissen, wie das funktioniert. Besser hat eine Schwester, die schweigt, die einfach nur ihre Arbeit tut und keine Zeit hat, mit den Patienten zu reden. Sie könnte ja etwas Richtiges sagen. Es ist alles, Gott hat es, die Macht in unseren Mund gelegt. Leben und Tod sind in der Macht der Zunge. Ist das nicht ein interessantes Wort? Leben und Tod in der Macht der Zunge. Was sagen wir? Was sagst du zu deinem Körper? Ich habe einen Körper, habe ich gar nicht gewusst. Und wenn da was ist, dann ist der Arzt zuständig. Ich doch nicht. Ich bin ja schließlich ein Laie. Ich habe ja keine Ahnung. Ich weiß gar nichts. Goliath lässt grüßen. Ab in die Praxis von Dr. Goliath. Der wird dir bestätigen, sie haben wirklich keine Ahnung. Und der sagt dir ein paar Fremdworte und du fragst nicht nach, weil der hat auch keine Zeit. Und ja, besser wäre, du würdest über deinen Körper sprechen. Du würdest sagen, okay, da ist dieser Schmerz. Was soll passieren? Sag doch deinem Bein, sag doch deinem Knie, sag doch deinem Kopf, deinem Blutdruck, sage doch, wie es sein soll. Es hat ja noch niemand dazu gesprochen. Die haben einfach Chemie reingeworfen. Aber es braucht nicht Chemie, es braucht Worte. Worte, es braucht immer Worte. Das ist Segnen. Wir sagen das, wie das sein soll. Und unser Körper hört. Und diese Reaktion, dass die Dinge wieder in ihre Ordnung kommen, wieder zurechtkommen, ist es oft sofort, auf der Stelle. Du sagst es und du denkst dir, nee, jetzt, mein Körper hört auf mich. Das ist ja, ich dachte, der hört nur auf den Arzt. Der hört auch auf mich. Also unglaublich. Und so wirst du ein reifer Mensch. Ich glaube, ein reifer Mensch bewirkt mit immer weniger Worten immer mehr. Mit immer weniger Worten bewirkt er immer mehr. Herr, sprich nur ein Wort und meine Seele wird gesund. Und das ist eins meiner ständigen Gebete. Herr, ich möchte ein Mensch werden, der auch nur ein Wort sagt und es reicht. Sei gesund. Zwei Worte. Gesund. Und es würde reichen. Es würde reichen, dass es einmal gesagt wird. Und dann kommt es wieder, dann findet sich das wieder. Aber wenn niemand darüber spricht, stellt euch doch vor, das Chaos. Natürlich, alles fällt zurück in Wüst und Leer. Alles fällt zurück in das Tohuwabohu. Wenn niemand redet, wenn niemand sagt, es werde Licht, es werde das, es sei so. Wenn das niemand tut, ja dann macht es, was es will. Und wir beklagen uns. Wir tanzt alles auf dem Kopf herum. Ja. Müsstest du mal drüber was sagen. Es ist immer das Gleiche, immer das Gleiche. Die Heilung ist in unseren Worten. Reden wir Gesundheit, reden wir Heilung oder reden wir, ich arme Socke. Und meine Nachbarin erst, oh, die hat mir was erzählt. Und dann wiederholst du das ganze Tohuwabohu und den ganzen Wahnsinn. Ja, da hast du gut gemacht, ne? Das hast du aber gut gemacht, ne? Das musst du gar nicht wiederholen, ne? Du kannst ja sagen, also dieser Nachbarin geht es jeden Tag etwas besser. Und womöglich geht es ihr jeden Tag etwas besser. Sie schiebt's auf den Arzt, aber du auf den großen Arzt. Und wenn wir diese Dinge anfangen zu erleben, wenn wir anfangen zu erleben, wir haben etwas zu sagen, wir sind gar nicht so ohnmächtig, wir haben auch Macht in unserem Mund. Gott hat den Kindern Macht in den Mund gelegt, in den Mund. Macht in den Mund. Da ist der Zusammenhang. Macht und Mund, das geht zusammen. Ne? Und wenn wir reden, wenn wir die Dinge sagen, dann werden wir erleben, dass Dinge geschehen und wir werden glücklich sein, oder? Es ist doch immer so, wenn du das dann wirklich erlebst, wenn es wirklich funktioniert, du hast die Ansage gemacht, du bist wirklich in deine Position gegangen. Ich bin der Mensch, hallo. Und dann sagst du, es funktioniert. Bist du glücklich oder nicht? Ja, du bist glücklich, weil du bist echt ein Mensch gewesen. Du bist wirklich du gewesen, du hast es getan. Das kann keiner von dir nehmen. Dann arbeitet der Teufel dran, dass du schnell wieder vergisst. Dass du tatsächlich den Sieg hattest. Okay, das ist die heilige Aufgabe, ne? Wir reden das, was glücklich macht. Wir reden das Gute. Wir reden das Wohlgefällige. Wir reden das Vollkommene. Wir reden Gerechtigkeit, wir reden Frieden, wir reden Freude. Wir sagen, ich will das. Ich will das heute, nicht erst in der Rente. Oder wenn der Pastor sagt, jetzt, ich will das. Völlig unabhängig von wem auch immer. Es ist im Wort, es ist so. Ich bin ein Mensch, ich bin berufen, das zu tun. Sonst wäre ich ja nicht hier. Wofür bin ich hier? Warum lebe ich in dieser Zeit? Warum bin ich in diese Familie hineingeboren? Diese Familie ist doch so schrecklich. Ja, genau deswegen bist du in sie hineingeboren. Denn du kannst in das Chaos ein Paradies bringen. Du kannst die Verhältnisse verändern. Du kannst das Schicksal wenden. Du kannst das alles tun, wenn du es nur tätest. Oder du kannst deinen Jammer deinen Freunden erzählen und sie bitten, dass sie es auch noch anderen erzählen. Und so, und du kannst den Gebetsrundruf starten, mir geht es super schlecht, ruft alle an und sagt, verkündet ihnen und sagt, ihr geht es so schlecht, ihr geht es wirklich, ihr müsst beten, ihr geht es, stellt euch vor, wie schlecht es ihr geht. Oh. Also bei manchen Problemen hat der Herr mir gesagt, sag es keinem, sag es bloß keinem, das wird schlimmer, nicht besser. Denn die beten für dich, indem sie das Problem vor Augen haben und nur das Problem. Die beten geleitet von dem Problem. Das ist nicht gut für dich. Das ist nicht gut. Wie oft beherrschen die Probleme unsere Gebete? Und glaubt ihr, das löst die Probleme? Ich meine, die feiern, die sind begeistert. Wir sind die Probleme, wir sind so wichtig. Die reden über nichts anderes als über uns. Oh, wir sind wirklich sehr wichtig, ne? Und die leiden an uns und die sind nur mit uns beschäftigt. Und der Himmel soll auch noch einspringen, um uns zu bedienen. Wow. So geht das mit den Problemen. Deswegen sollen wir sie auf den Herrn werfen. Seid besorgt um alles, um nichts, um wie viel? Ja, über was soll ich denn dann noch reden? worüber soll ich dann überhaupt noch reden? Ja, dann hast du mal Gelegenheit, über andere Dinge zu reden. Die gibst du her und sagst, diese Probleme sind nicht meine, sondern seine. Die hat er gekauft mit seinem Blut. Ne? Die kannst du nicht behalten für dich. Mein Problem. Der Herr sagt, nix da, her damit. Es ist meins, nicht deins. Ich habe bezahlt. Her damit. Und du sollst keine Gedanken mehr daran verlieren. Amen. Ganz genau. Okay, und stell dir vor, dass du gar nicht mehr die Probleme hast. Ich meine, die sind da, weil sie sind nicht deine, sondern seine. Und in der Zeit, wo er sich dann darum kümmert, kannst du ja mal andere Sachen reden. Das Gute, das Wohlgefällige, das Vollkommene. Rede es, sag es, nimm es in deinen Mund, übe es. Steh morgens auf und sage das. Sage über den Tag, wie er sein soll. Dieser Tag soll eine Freude sein. Er soll gut sein. Er soll Spaß machen. Es soll allen besser gehen heute. Du kannst es doch sagen und der Heilige Geist wird helfen dazu, dass dein Mund sich füllt mit erstaunlichen Worten. Habt ihr alles schon erlebt, ne? Manchmal man betet, so im Fleisch fängt man an, so ist noch natürlich bei den Problemen, aber auf einmal irgendwie übernimmt der Geist, man redet die dollsten Sachen und man steht wie neben sich und staunt, also was man da alles so sagt, ne? Man könnte seiner eigenen Predigt zuhören. Und es muss der Geist sein, ja. Und man redet die wunderbaren Dinge, ne? Und dann sagt der Verstand, halt. Das geht zu weit. Und es geht nicht zu weit. So funktioniert das, ne? Und wenn der Geist zum Zug kommt, der hat viele Worte. Und er gibt dir neue Worte. Und wunderschöne Worte. Worte, die du gar nicht gekannt hast, ja. So, die gibt er dir und du kannst über die Dinge dich auslassen, über Dinge dich ergehen. Mit, also als würdest du die Blumenwiese gießen, ja, so ergehst du dich über die Dinge und das wird am Ende auch poetisch, in Reimen. Und du denkst dir, nee, jetzt. Aber genau so läuft das, ja. Du sprichst Psalmen, du redest in Liedern, redest du über Dinge, es sind Psalmen, sollen wir Psalmen reden? Nur die in der Bibel stehen. Nein, der Geist gibt uns diese Psalmen und auf einmal reden wir, so wie die in der Bibel auch reden, so wie David auch geredet hat, inspiriert von Gottes Geist. So reden wir dann auch. Ist das gut oder ist das gut? Wenn wir es nur tun, wann werden wir es tun? Na, ich denke mal drüber nach, ne? Dieser seltsame Prediger, na, ich denke erstmal drüber nach. Ich spreche erstmal mit den Ältesten. Ob das auch wirklich richtig ist. Denn sowas haben wir ja noch nie gemacht. Denn auch von der Kanzel reden wir die Probleme. Liebe Gemeinde, wir haben viel zu wenig Geld. Und übrigens der Kinderdienst. Und wir haben nicht und wir können nicht und es geht nicht und und 10 Minuten geschwiegen wäre besser gewesen, als diese Sachen zu verkündigen. Und so ist das. Nee, so ist das nicht. Was sagen wir darüber? Sagen wir, die Gemeinde sei reich und überfließend immer, dass wir alles tun können, was wir wollen, wie wir wollen, wann wir wollen. Sagen wir das? Nö, wie sollten das auch gehen? Das wird dann schon gehen. Das musst du nicht wissen. Dein Kopf muss das nicht wissen, wie das geht. Ja? Der Kopf von David, also David, ich weiß nicht, ob der sich das alles vorher dann schon dann irgendwie so gedacht hat, dann, wie das dann alles geht. Ich weiß nicht, er hat es einfach getan. Und so. Ich höre jetzt auf. Sollen wir noch ein Lied singen? Ha? Psalm 8 habt ihr euch hinter die Ohren geschrieben und auf die Stirn und in euer Buch und überall hin. da steht es, du machst ihn zum Herrscher über die Werke deiner Hände. Alles hast du unter seine Füße gestellt. Schaf und Rinder alle, auch die Tiere des Feldes, die Vögel des Himmels, die Fische des Meeres. Herr, unser Herr, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde. Denn wir sind ja auf der ganzen Erde. Und wir sind ja ein Volk für seinen Namen. Wir reden seine Sachen. Die anderen reden die anderen Dinge. Aber wir reden Gottes Sachen. Amen. Schön.